Es gibt mittlerweile drei medienkritische Formate, die von der Existenz nicht nur bedroht sind, sondern tatsächlich auch in andere Sphären übergehen oder dann vielleicht auch gänzlich enden. Hören wir mal in diese kleine Soundcollage rein.
ZAP muss ab dem nächsten Jahr mit weniger Geld auskommen. Das Budget wird um bis zu ein Drittel gekürzt. Und das beschäftigt uns natürlich sehr. Und wir überlegen hier gemeinsam, wie wir weiter guten Medienjournalismus machen, hier im Fernsehen und noch viel mehr im Netz. Grund ist ein riesiges Sparprogramm, das der NDR jetzt verkündet hat, in Höhe von 300 Millionen Euro. Eine gigantische Summe.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Was mit Medien.
Das Medienmagazin. Wie sieht die Zukunft von Was mit Medien aus? Am 13. August, da hört ihr an dieser Stelle unsere letzte Sendung bei Deutschlandfunk Nova. Unser Sender möchte Platz für neue Angebote machen. Welche das sind, das werdet ihr bald erfahren. Was wird aus unserem Medienmagazin? Das ist die Frage.
The last fucking episode of our fucking podcast.
Hier sind die drei wichtigsten Fragen dieses Morgens. Erstens, warum hört dieser Podcast jetzt auf? Zweitens, was machen die Podcaster in Zukunft? Also wo hören wir sie wieder? In welcher Konstellation und womit? Und drittens, wer macht eigentlich das Intro dieser letzten Folge? Ja, das waren Fragen von Sandra. Allerdings der Maischberger.
Ja. Bevor wir die drei Fragen von Sandra Maischberger gleich weitergeben, sei noch gesagt, was das NDR Medienmagazin ZAP anbelangt, werden wir wahrscheinlich erst so kurz vor Jahresende schlauer sein. Was die Zukunft der drei Macher von Was mit Medien bei Deutschlandfunk Nova anbelangt, werden wir in der Sendung, in der Medienmagazin-Sendung vom 15. August hoffentlich schlauer sein, denn da ist zu Gast der Deutschlandradio-Intendant Stefan Raue. So, aber jetzt gebe ich sie tatsächlich weiter an die zwei Wesentlichen oder vielleicht dann auch, weiß ich nicht, wie ihr euch selber definiert, zumindest nicht ganz so harmonischen Protagonisten mit dem anderen. Oder habe ich da zu viel hineingedeutet? Denn warum hört euer Aufwachen-Podcast jetzt auf? Thilo Jung und Hans Jessen, ich fange mal mit Thilo an.
Einer der Co-Hosts des Podcasts gewesen, gemeinsam mit Stefan Schulz, der jetzt nicht dabei ist. Und Hans würde ich als den Dauergast schlechthin bezeichnen. Also ja. Das erstmal zu allererst. Man könnte jetzt natürlich sagen, wie bei Was mit Medien und SAP, die Medienkritik ist einfach überflüssig geworden, Jörg. Das ist doch ganz offensichtlich. Die Medien in Deutschland funktionieren super und genauso, wie wir uns das vorstellen. Und darum können wir nach 5 Jahren und 444 Folgen aufhören.
Aber ich höre da ein bisschen Ironie raus. Anders als bei Twitter merkt man das.
Ja, so ist es nicht. Die Lust ist so ein bisschen verloren gegangen von meiner Seite. Die Harmonie in den 5 Jahren ist so ein bisschen zwischen mir und Stefan abhandengekommen. Und bevor das jetzt irgendwie im Chaos endet, haben wir uns entschieden, den Podcast einzustellen. Es wird aber anders als bei Was mit Medien und SAP, da ist die Zukunft ja noch offen. Bei uns ist sie nicht offen. Stefan macht mit einem eigenen Podcast, mit dem Fernsehpodcast Ende August weiter.
Ich muss dazu sagen, als Disclaimer, ich war bei allen drei Formaten, die hier Erwähnung fanden, eben entweder Autor oder Gast, auch im Aufwachen-Podcast war ich mal geschaltet und habe mit großer Bewunderung eigentlich wahrgenommen, wie ihr medienkritisch mit uns, auch klassischen Mainstream-Medien oder man sagt auch Oldschool-Medien umgeht. Hans, du bist später dazugekommen als ständiger Gast sozusagen, wir hörten es gerade. Was ist für dich die Beobachtung, warum der Podcast aufhört, ist das auserzählt, sind mit maximal 6 Stunden Dauer auch möglicherweise eure Belastungsgrenzen erreicht?
Auch physisch nicht. Man könnte statt 6 natürlich auch 10, 11 und 12 Stunden machen und auserzählt ist da überhaupt nichts. Ganz im Gegenteil. Aber Thilo hat ja darauf hingewiesen, so ein Format, wo 2 Hosts und dann auch noch Gäste, von denen ich ein häufiger war, miteinander diskutieren und mit ganz unterschiedlichen Herangehensweisen auch Medienkritik betreiben. Da hat jeder sozusagen seine eigene Agenda, seinen eigenen Fokus und das funktioniert nur, wenn neben der Agenda, die jeder hat, er dann immer noch neugierig ist und wirklich ernsthaft neugierig ist und interessiert an der Sichtweise des jeweils anderen. So, das muss eine Balance sein. Die ist am Anfang einfach, wenn so ein Projekt anfängt. Nach ein paar Jahren weiß man dann vielleicht so ein bisschen schon, wo und wie der andere tickt. Und wenn dann diese ursprüngliche Neugier fehlt, wenn es mehr darum geht, vielleicht doch die eigene Sichtweise gegen die anderen durchzusetzen, dann kippt diese Balance und dann ist das vielleicht wie bei Bands, die angefangen haben, weil da ein paar Freunde zusammen toll Musik machen wollten. Und irgendwann stellen sie fest, ja, jetzt ist es dann doch mehr Pflicht und dann löst man sich, dann löst man dieses Projekt auf. Aber man macht das, was man gerne macht, in anderer Weise weiter.
Ja, hier kommt vielleicht so eine Trauer hinein, aber es sind ja immerhin 444 Folgen gewesen. Und es gab auch hervorragende Gäste wie Klaus Kleber, wie Georg Restle. Also auch Leute, die sich getraut haben, den Sprung zu euch zu schaffen, obwohl sie nicht sehr sanft behandelt wurden. Fair, aber vielleicht dann doch nach der klassischen Fernsehsendung hart auch. Jetzt ist aber natürlich tatsächlich die Frage, ihr hinterlasst ein Loch und damit kommen wir zur Frage Nummer 2 von Sandra Maischberger, die ja offenbar bei euch auch keine Unbekannte war. Was machen die Podcaster in Zukunft? Also wo hören wir sie wieder? Stefan Schulz haben wir schon gehört, macht seinen eigenen Fernsehpodcast und ihr beide?
Ja, erstmal hört ja Jung und Naiv nicht auf. Also meine Interviewsendung, davon gibt es zum Beispiel morgen gleich wieder ein neues Interview, wie jeden Sonntag. Und mit der Bundespressekonferenz, der Übertragung höre ich auch nicht auf. Und
damit schließe ich übrigens der Kreis zur letzten Sendung, als wir dich mit Friedrich Küppersbusch lobend erwähnten, mit deinen sehr naiv, aber dennoch auch vielleicht demaskierenden Sommerinterviews, die du auch geführt hast, Politikerinterviews bei Jung und Naiv. Das nur so als kleine Ergänzung, wer das nochmal nachhören will im letzten Medienmarkt. Magazin-Podcast. Aber ich habe dich unterbrochen.
Genau, also damit mache ich uneingeschränkt weiter, mache sogar wahrscheinlich mehr davon, weil ich dafür jetzt mehr Zeit habe. Und ansonsten sind auch ein, zwei neue Formate in Planung, aber darüber dann erst, da kannst du mich dann nochmal einladen, Jörg, wenn sie dann auf den Beinen gestellt sind.
So kriegt man Kontinuität hin, obwohl die ja nie abgebrochen ist. Thilo, ich kann mich erinnern, zur ersten Obama-Wahl warst du schon hier im Medienmagazin zu Gast. Hans, für dich ist ja sozusagen dann doch vielleicht eher dann die Bundespressekonferenz das Hauptaugenmerk. Du bist, muss man dazu sagen, du warst früher ARD-Journalist und bist dann in die freie Medienszene gewechselt, bist Autor für Kultur und Politik.
Politik und Kultur.
Ah, gibt's da tatsächlich ein Primat?
Na, die Zeitschrift heißt so. Also ich bin Journalist für Kultur und Politik und Politik und Kultur. Und ich schreibe relativ häufig für eine Zeitschrift, die heißt Politik und Kultur. Das ist eine sehr empfehlenswerte Zeitschrift des Deutschen Kulturrats, sozusagen des Dachverbands aller deutschen Kulturorganisationen. So eine Art DGB der deutschen Kulturorganisation. Für die Schreibung.
Vielleicht, Hans, vielleicht sollte Jörg dich fragen, kannst du dir vorstellen, eine eigene Sendung zu machen?
Also weil Jörg mich gefragt hat. Erstens die Bundespressekonferenz, in der bin ich ja auch seit 20 Jahren Mitglied und auch weiterhin. Da treffe ich sozusagen Thilo dreimal die Woche. Da fragen wir manchmal zu ähnlichen Themen, weil wir ähnliche Interessenbereiche haben. Und wir haben dann hinterher auch, der Dritte im Bunde ist ja Theiler, der Alexander Theiler, der in der Bundespressekonferenz die Kamera macht, aber selber auch finanzqualifizierter Journalist ist. Theiler und ich machen nach diesen Regierungspressekonferenzen gelegentlich ein Format, das heißt Regierungstagebuch, wo wir ein bisschen rumlästern über das, was in den Pressekonferenzen von den Sprechern der Ministerien gesagt oder nicht gesagt wurde. Und wir versuchen ein bisschen auch zu vermitteln, wie man zwischen den Zeilen lesen bzw. hören kann. Das ist also auch im Grunde ein Stück Medienkritik, wenn man die Arbeit der Sprecher und die Bundespressekonferenz als Medium begreift. Das setzt sich alles fort.
Das hoffe ich wirklich, weil ich habe nicht das Gefühl, dass dieses Land oder auch vielleicht die Welt, die auf uns blickt, weniger Medienkritik gebrauchen kann. Insofern fühle ich mich langsam ein bisschen einsam. Das muss ich sagen, Radio 1 hat diesem Medienmagazin hier seit Gründung wirklich Kontinuität gegeben. Ich habe selber gestaunt, das war nicht mein Lebensplan, aber es hat sich nun mal so ergeben. Und während um mich herum immer wieder so Formate wegbrechen, beim Hessischen Rundfunk waren mal 4 Medienmagazine mit unterschiedlichen Gewichtungen auf Sendung. Ich weiß gar nicht, ob die überhaupt noch sowas Ähnliches haben. Das älteste Medienmagazin in der ARD beim Saarländischen Rundfunk, die Medienwelt, ist nur noch 15 Minuten rund lang. Also da sind so Sachen passiert, wo Radio Bremen hatte auch mal so ein paar medienjournalistische Ansätze. Insofern bedauere ich es ausdrücklich, dass es diesen Aufwachen-Podcast nicht mehr gibt. Und vielleicht, Hans, weil du nicht ganz so emotional verhaftet bist mit diesem Format, für dich nochmal, was ist denn die Quintessenz? Warum hattet ihr so einen gigantischen Erfolg? Denn am Geld hat es ja nicht gelegen. Ihr wurdet mit Spenden überschüttet und es waren wenigstens immer so um die 30.000, die geklickt haben. Mal mehr, mal weniger. Aber was war das?
Eigentlich immer mehr. Also wenn man es, Thilo kennt die Zahlen besser, aber wenn man die verschiedenen Ausspielwege und Plattformen addiert, und das muss man ja, dann liegt man, glaube ich, in den meisten Fällen über 50.000, Thilo, korrigier mich.
Mindestens.
Aber jetzt nochmal, was ist für dich sozusagen ist das Unverwechselbare und überhaupt das Originäre, wo man eigentlich nur sagen muss, schade, schade, schade.
Ja, also das Besondere an der Konstellation, jetzt sag ich mal für die Sendung, bei denen ich dabei war, da haben ja 3 Menschen mit unterschiedlicher, auch journalistischer eigener Vergangenheit zusammengeredet. Ich war 35 Jahre ARD-Journalist, Hörfunk und Fernsehen. Thilo hat gelernt bei einer Zeitung und ist dann bei einer der ersten Online-Journalisten dieser Republik, hat zwischendurch auch mal Fernsehen gemacht. Und Stefan Schulz hat bei der FAZ eine Weile gearbeitet und hat als Podcaster auch journalistisch gearbeitet. Also 3 unterschiedliche journalistische Qualifikationen haben sich mit journalistischer Produktion, nämlich mit Nachrichten und auch Regionalprogrammen beschäftigt. Da steckte eine Expertise dahinter, die aber zu unterschiedlichen Ergebnissen in der Bewertung kam. Und das haben Leute offenbar sich gerne angeguckt. Die sagten, Menschenskind, entweder ich will mir gar nicht diese ganzen Nachrichtensendungen mal reinziehen oder manches verstehe ich dann auch nicht. Und dann haben wir durch unseren Diskurs, sag ich mal, vielleicht ein Stück weit bei denen eigene Denkprozesse angestoßen. Albrecht von Lucke hat das in der letzten Sendung auf den Punkt gebracht. Er hat gesagt, eigentlich habt ihr die Erarbeitung eurer Meinung diskursiv öffentlich gemacht.
Das können wir uns gleich mal anhören, ehe du ihn jetzt zitierst, hören wir ihn im Original. Okay. Ich bin vorbereitet, merkst.
Es machte den Wert, glaube ich, aus, dass die Leute die Selbstverständigung von euch erlebt haben. Also eine Verständigung über Dinge, das können wir ja nun gerade nicht leisten. Wir sind ja denkbar, wie soll man sagen, monolithisch fast. Wir geben unsere Informationen zum Besten, wir machen 128 Seiten und machen dann Schluss. Bei euch fängt die Kommunikation oder die Diskussion mit der Meinungskundgabe. Das Tolle ist natürlich, es findet ja eine Fortsetzung in der Community. Also die Verständigung darüber, was da gesagt wurde, das ist natürlich das Zweite, was ganz Eigenes ist. Und diese Kombination von Selbstverständigung im Podcast und anschließender Auseinandersetzung darüber, das ist ein völlig neues Format. In dem Maße, in dem nicht mehr so sehr Debatte im äußeren Raum stattfindet. Also als ich sozialisiert wurde, war ja noch Debatte in Diskussion, auch in Veranstaltungen. Leute sind rausgegangen. Wenn ich heute Vorträge halte, dann kommen die Jungen ja gar nicht mehr. Das heißt, ihr macht vielleicht stellvertretend das, was die Jungen sich mittlerweile im öffentlichen Raum gar nicht mehr zumuten, beziehungsweise wo sie leider gar nicht mehr so hingehen. Das holt ihr ins Private. Also ihr macht den privaten Raum damit politisch und führt stellvertretend die Debatten, die man früher, manchmal glaube ich übrigens noch viel streitbarer, als es dann bei euch ja leider am Ende vielleicht zu streitbar und auch zu persönlich wurde, aber früher hat man sich ja noch viel mehr gekloppt bei Veranstaltungen. Das holt ihr quasi in den privaten Raum.
Ja, herzlichen Glückwunsch, Thilo Jung. Hans Jessen, trotzdem zu 444 Folgen, die man ja wahrscheinlich jetzt nicht depubliziert bei euch oder auf YouTube, sondern die kann man dann unter der Einschränkung, dass das eben nicht mehr wochenaktuell ist, dann sich dennoch mal geben. Auf langen Fahrten von Berlin nach München und umgekehrt, so viel Zeit braucht man dann doch schon. Ich wünsche euch vielleicht dann ein Anschlussformat, das genauso akzeptiert wird wie dieser Aufwachen-Podcast. Aber Thilo, du musst jetzt noch schnell noch einen Abschiedsgedanken in die Runde werfen, damit wir nicht ganz so traurig sind.
Also ich bin medienkritisch politisiert worden durch einen gewissen Jörg Wagner Anfang der 2000er Jahre. Und ich hoffe, lieber Radio 1 Verantwortliche, dass das noch 20 Jahre weitergehen kann.
Das war jetzt nicht abgesprochen. Also das muss ich erstmal wirklich sagen. Dass die Chefs okay. denken sonst, ich mache hier einen Starkult um mich rum. Ich bin völlig überrascht. Aber Hans, du bist
meine Kultfigur, Jörg.
So ist ja. Okay. Ich möchte noch zwei Sätze sagen. Zum einen im Anschluss an das, was Lucke gesagt hat. Erstens, es blieb nicht nur bei Diskussionen. Das zeigt sich jetzt gerade bei Mails und Rückmeldungen von Leuten, die bedauern, dass der Podcast aufgehört hat. Da gibt es so viele, die schreiben, und man glaubt denen das, die sagen, dieser Podcast hat bei mir dazu geführt, A, dass ich mehr von Medienkritik kapiert habe, und B, dass ich selber politisch aktiv geworden bin. Ich weiß nicht, wie viele Dutzend Kommunalpolitiker jetzt bekennen, ihr habt einen Anstoß dazu gegeben. Das finde ich gigantisch, und das ist eben nicht nur Labern und Kritisieren von Nachrichtenformaten, sondern das ist reale Einwirkung in den politischen Prozess. Und der allerletzte Gedanke, weswegen Medienkritik nicht durch das Internet überflüssig geworden ist, ganz im Gegenteil. Bernhard Pörksen, der Medienwissenschaftler, der hat gesagt, das Internet, wo jeder selber Medienproduzent sein kann, erfordert eine Redaktionsgesellschaft, also nicht Informationsgesellschaft, sondern Redaktionsgesellschaft, wo im Grunde jeder ein Stück weit mediale und journalistische Fähigkeiten haben muss. Und das verlangt nach solchen Formaten, wie auch immer sie organisiert werden.
Radio 1.